Wer einmal frische Quelle gekostet hat, wird abgestandenes Wasser kaum zufrieden trinken, und doch beschreibt Gott durch den Propheten Jeremia genauso das Verhalten seines Volkes. Israel hatte einen Anfang voller Hingabe und Liebe zu Jehova, lebte aber später, als hätte es seinen Gott vergessen und durch stumme Götzen ersetzt. In diesem Spannungsfeld zwischen erster Liebe, geistlichem Ehebruch und der beharrlichen Barmherzigkeit Gottes entfaltet sich eine Botschaft, die tief in unsere eigene Herzbeziehung zum Herrn hineinleuchtet. Das erste Übel, die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Wenn Jehova in den Worten Jeremias spricht, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, öffnet sich ein Blick in die innere Tragik der Sünde. Gott stellt sich nicht zuerst als Richter vor, sondern als Ursprung, als Quelle, aus der lebendiges Wasser frei und unablässig hervorströmt. In seinen Augen begann die Geschichte Israels nicht mit Gebot und Forderung, sondern mit einem Brauttag. Er sagt, ich erinnere mich, er gedenkt der Liebe der Jugend, als das Volk ihm durch eine dürre, unbewohnbare Wüste folgte, einzig getragen von Vertrauen. Israel war ihm heilig und der Erstling seiner Ernte, abgesondert für ihn, Schutzbereich seiner Eifersucht, Gegenstand seiner Freude. Die Sprache ist die eines Ehemannes, der die ersten Tage der Ehe vor Augen hat, zart, verletzlich, voller Verheißung. In 2 Stunden und 13 Minuten sagt Jehova über sein Volk, denn mein Volk hat zweierlei Böses begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu hauen, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. In dieser Botschaft über Israels Sünde gegen Jehova und Jehovas Bestrafung Israels wollen wir diese beiden Übel Israels betrachten. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was es heißt, die Quelle lebendigen Wassers zu verlassen. Es ist nicht nur das Brechen einzelner Vorschriften, sondern ein langsames Wegleiten aus einer Beziehung, in der man einst alles von Gott erwartete. Gott fragt, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem nichts nachgelaufen und zu nichts geworden sind? Das Verlassen beginnt oft nicht mit offener Rebellion, sondern mit dem schleichenden Eindruck, Gott sei nicht mehr genug, nicht schnell genug, nicht sichtbar genug, nicht greifbar genug. So wandte Israel den Blick ab von dem, der es aus Ägypten geführt, durch Wüste und Finsternis getragen und in ein fruchtbares Land gebracht hatte. Gerade jene, die hätten erinnern und zurückrufen sollen, verfehlten ihren Dienst, die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Die Hirten haben mit mir gebrochen. Wenn das Herz die Quelle aus dem Blick verliert, werden selbst heilige Ämter hohl. Darum beschreibt Gott das Volk als eine Ehefrau, die sich von ihrem Ehemann wegwendet und ihre Liebe zerstreut. Er gebraucht das schmerzhafte Bild der Hurerei, Israel weiß, dass Jehova ihr Ehemann ist, und doch sucht sie andere Liebhaber. Diese Untreue ist nicht zuerst ein moralischer Ausrutscher, sondern ein Beziehungsbruch, die Quelle wird ignoriert, andere Brunnen werden interessanter. Sünde erscheint hier als Verlagerung der Erwartung, Leben, Freude, Sicherheit und Identität sollen nicht mehr aus Gott kommen, sondern aus dem, was Menschen sehen, greifen, planen können. So wird das Herz trocken, auch wenn die Hände religiös beschäftigt sind. Wer den lebendigen Gott als Quelle meidet, bleibt innerlich durstig, wie glänzend die Oberfläche auch wirkt. Und dennoch bleibt in all dem ein tröstlicher Zug, Gott spricht als einer, der sich erinnert. Er hält Israel ihre erste Liebe vor Augen, nicht um sie zu demütigen, sondern um eine Tür zu öffnen, wenn er sich erinnert, ist der Weg nicht versperrt. Wer spürt, dass sein eigenes Herz die Quelle lebendigen Wassers verdrängt hat, steht nicht vor einem Gott, der die Vergangenheit auslöscht, sondern vor einem, der sagen kann, ich weiß, wie es zwischen uns begonnen hat, und ich kann es neu machen. In dieser Erinnerung liegt eine leise, aber starke Ermutigung, die Geschichte mit Gott ist nicht auf den Moment des Versagens festgelegt, sie lebt von seiner Treue. Wer zu der Quelle zurückkehrt, findet keinen leeren Brunnen, sondern denselben Gott, der von Anfang an bereit war, alles zu geben. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die essen wollten, machten sich schuldig, Unglück kam über sie, spricht der Herr. Die Verlassenheit der Quelle beginnt im Verborgenen, wenn andere Stimmen wichtiger werden als Gottes Wort, wenn die erste Freude an ihm matt wird, wenn die inneren Fragen, wo ist der Herr, verstummen. Gerade in solchen Zeiten gewinnt die Erinnerung Gottes an die Liebe der Jugend Gewicht. Seine Worte sind kein kaltes Protokoll, sondern ein liebevolles Rufen, er nimmt die Anfänge unseres Weges mit ihm ernst und gibt sie nicht preis. Wer sich heute innerlich fern fühlt, darf wissen, die Quelle hat ihren Lauf nicht eingestellt. Gott hält fest, was er begonnen hat, und selbst der schmerzliche Spiegel Jeremias dient dazu, den Durst neu zu wecken. In diesem Durst liegt keine Anklage, sondern der Beginn von Hoffnung, denn er weist zurück zu ihm, der schon da war, als wir noch gar nicht wussten, wie sehr wir ihn brauchen. Das zweite Übel, zerbrochene Zisternen statt der Quelle. Wenn die Quelle verlassen ist, bleibt das Herz nicht leer stehen. Es beginnt zu bauen, zu sichern, zu sammeln, und gerade das beschreibt das zweite Übel Israels, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Eine Zisterne ist kein sprudelnder Brunnen, sondern ein mühsam aus dem Fels gehauener Speicher, der Regenwasser sammelt. Dahinter steckt Anstrengung, Planung, Berechnung. So schildert Gott die Versuche des Menschen, sich neben oder anstelle Gottes eigene Sicherungen und Erfüllungen zu schaffen. Die Mühe ist groß, die Hoffnung hoch, und doch bleibt das Bild bitter, die Zisternen sind rissig. Sie können das Wasser nicht halten. Was man mühsam zu gewinnen meint, rinnt durch unsichtbare Spalten wieder davon. Das Wort in 2 Stunden und 13 Minuten über Zisternen ist natürlich ein Bild für Israels Mühe, etwas herzustellen, das Gott als Quelle lebendigen Wassers ersetzen soll. Eine Zisterne aus dem Fels zu hauen, ist äußerst harte Arbeit. Und dann kann die Zisterne auch noch beschädigt werden. Sobald eine Zisterne einen Schaden hat, läuft das Wasser daraus aus. Das ist ein Bild für menschliche Arbeit und menschliches Unternehmertum. Wir können uns abmühen, um etwas für uns selbst zu gewinnen, aber dann bekommt unsere Zisterne einen Riss und wir verlieren alles, was wir gewonnen haben. Im Leben Israels wurde diese innere Bewegung auf verschiedene Weise sichtbar. Sie tauschten ihre Herrlichkeit, ihren Gott, gegen das, was nicht nützt. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht, fragt Gott und legt damit die Absurdität offen, wenn ein Volk den lebendigen Schöpfer gegen stumme Bilder eintauscht. Paulus beschreibt denselben Tausch später mit den Worten, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpfer Ehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer. Götzen sind nichts anderes als geistliche Zisternen, von Menschen gemacht, mit Erwartungen gefüllt, aber letztlich ohne eigenes Leben. Sie versprechen Halt und Identität, doch sie tragen nicht durch, sie nützen nichts. Neben den religiösen Zisternen traten politische und militärische, und nun, was hast du mit dem Weg nach Ägypten zu schaffen, um die Wasser des Sichor zu trinken? Und was hast du mit dem Weg nach Assur zu schaffen, um die Wasser des Stroms zu trinken? Israel suchte Schutz in Bündnissen mit Großmächten, vertraute auf Pferde, Heere und kluge Diplomatie, statt in der verborgenen Treue Gottes seine Sicherheit zu verankern. Jesaja fasst es nüchtern, auch die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Wer seine Hoffnung auf solche Wasser setzt, trinkt am Ende aus Quellen, die in der Stunde der Not versiegen. Die Zisternen heißen hier nicht Baal und Asherah, sondern Macht, Einfluss, Absicherung, doch ihr inneres Wesen bleibt gleich, sie stehen an der Stelle Gottes. Gott lässt die Folgen dieser falschen Sicherungen nicht im Verborgenen. Israel erlebt, wie die Zisternen zerbrechen, Bündnisse scheitern, Götzen bleiben stumm, die äußere Fruchtbarkeit weicht. Es heißt, deine Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Trockenheit und Korrektur sind nicht Ausdruck blinder Härte, sondern eine schmerzhafte Gnade, sie entlarven, was nie tragen konnte. In dieser Entlarvung liegt auch für heute ein ernster Trost. Wo die eigenen Anstrengungen, Sicherheiten und Ersatzquellen sich als brüchig erweisen, steht dahinter nicht nur Scheitern, sondern ein Ruf, zurück zu der Quelle, die nie versiegt. Die Erfahrung leerer Zisternen muss nicht im Zynismus enden, sie kann zur Ankunft an einem tieferen Brunnen werden, an dem Gott selbst uns begegnet. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und nun, was hast du mit dem Weg nach Ägypten zu schaffen, um die Wasser des Sichor zu trinken? Und was hast du mit dem Weg nach Assur zu schaffen, um die Wasser des Stroms zu trinken? Die Zisternen Israels tragen viele Gesichter. Sie zeigen sich überall dort, wo ein Herz sich auf etwas stützt, das letztlich nicht Gott ist, auf Erfolg, Kontrolle, Anerkennung, Frömmigkeit, auf Menschen oder Systeme. Wenn solche Stützen brüchig werden und der innere Durst umso spürbarer hervortritt, ist das schmerzhaft, aber nicht sinnlos. In diesen Rissen wird sichtbar, wie sehr die Seele auf eine Quelle hingeschaffen ist, die sie nicht selbst aus dem Fels schlagen kann. Das Evangelium Jeremias liegt darin, dass Gott mitten in der Enttäuschung über leere Zisternen nicht schweigt, sondern ruft. Die Erfahrung, dass eigene Sicherungen uns nicht tragen, muss keinen bitteren Rückzug nach sich ziehen, sie kann zu einer stillen Befreiung werden, in der ein Mensch neu entdeckt, wie verlässlich und zutiefst freundlich der Gott ist, den er lange durch andere Wasser ersetzt hat. Jehovas unermüdliche Barmherzigkeit mitten im Gericht. Mitten in der scharfen Diagnose der zwei Übel Israels lässt Gott durch Jeremia einen Ton anklingen, der überrascht. Er greift zu einem drastischen Bild aus dem Familienrecht, er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Die Antwort war im Bewusstsein Israels klar, eine solche Rückkehr wäre undenkbar, sie würde jede Ordnung verletzen. Dann aber durchbricht Gott die erwartete Konsequenz und spricht in die Unmöglichkeit hinein, du hast mit vielen Liebhabern gehurt, und dennoch richtet sich sein Ruf, du solltest zu mir zurückkehren? Spricht der Herr. In diesem dennoch zeigt sich eine Barmherzigkeit, die größer ist als jede menschliche Logik von Scheidung und Endgültigkeit. Es heißt, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, kehrt er dann etwa wieder zu ihr zurück? Würde nicht jenes Land völlig entweiht? Du aber hast mit vielen Liebhabern Hurerei getrieben, dennoch kehre wieder zu mir zurück, spricht Jehova. Dies zeigt, dass ungeachtet der Hurerei Israels, die der eines entlassenen Weibes glich, Jehova wieder zu ihr zurückkehren würde, wenn sie zu ihm zurückkehren würde. Gott spricht sein Volk nicht schön. Er benennt die Treulosigkeit als das, was sie ist, geistliche Hurerei, Entweihung des Landes, ein hartnäckiges Verharren in falschen Bindungen. Die Züchtigung, die Israel trifft, ist kein atmosphärischer Zufall, sondern gezielte Erziehung, deine Bosheit züchtigt dich und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Gott zieht sich im Segen zurück, Regengüsse bleiben aus, der Spätregen kommt nicht. Doch selbst diese Trockenheit ist nicht das letzte Wort. Sie ist ein Wegzeichen, kein Endpunkt. Ihr Ziel ist nicht Vernichtung, sondern Erwachen, das Herz soll erkennen, was es verloren hat und wer es noch immer ruft. Darum führt Jeremia zugleich die zarte Sprache der Nähe ein. Gott erwartet von seinem Volk eine neue Anrede, nicht wahr? Von jetzt an rufst du mir zu, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Der, der als betrogener Ehemann klagen könnte, lädt ein, ihn wieder als Vater zu nennen, als den, der von Anfang an begleitet hat. Er will nicht nur Recht bekommen, sondern Herzen zurückgewinnen. Die Züchtigung Gottes steht deshalb immer im Dienst seiner Barmherzigkeit, sie soll die Furcht vor ihm erneuern, ohne das Vertrauen zu zerstören, sie soll den Ernst der Sünde offenlegen, ohne die Möglichkeit der Rückkehr zu verschließen. Der Gott Jeremias ist weder weichlich noch kalt. Er ist der Heilige, der treu straft, und zugleich der Liebende, der Wege öffnet, wo menschliche Kategorien kein Zurück mehr kennen. In dieser Spannung liegt ein tiefer Trost. Wer sich in der Rolle Israels wiederfindet, mit gebrochenen Versprechen, halbherzigen Umkehrversuchen und langen Phasen des Vergessens, stößt bei Gott nicht auf ein Herz, das sich abwendet, sobald die rechtliche Berechtigung dazu da wäre. Er begegnet einem, der das ganze Ausmaß der Untreue kennt und doch sagen kann, dennoch kehre wieder zu mir zurück. Dieses dennoch durchzieht die Geschichte Gottes mit seinem Volk bis hinein in das Kreuz Christi, wo die Barmherzigkeit endgültig sichtbar wird. Der Ruf Jeremias steht darum nicht isoliert, sondern weist voraus auf den Gott, der in Jesus selbst zum Freund der Sünder wird. Er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt, und du solltest zu mir zurückkehren? Spricht der Herr. Nicht wahr, von jetzt an rufst du mir zu, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Die unermüdliche Barmherzigkeit Gottes nimmt dem Ernst der Sünde nichts, aber sie nimmt ihr die Endgültigkeit. Selbst dort, wo Wege weit weggeführt haben und die eigene Geschichte wie eine Kette von Brüchen erscheint, bleibt in Gottes Wort ein Dennoch stehen. Es ist möglich, dass ein Mensch sich über lange Zeit an zerbrochene Zisternen bindet und doch am Ende die Stimme hört, die ihn mit der Sprache der Jugend anspricht: Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Diese Stimme will nicht anklagen, sondern zurückrufen. In ihr liegt die Freiheit, nicht an der Vergangenheit festzukleben, sondern sich von der Treue Gottes bestimmen zu lassen. Wer diese Treue ernst nimmt, darf hoffen, dass kein Weg so weit, keine Schuld so alt und keine Trockenheit so tief ist, dass Gott nicht noch daraus einen neuen Anfang machen könnte. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.